Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Beratungen von Bund und Ländern zu einer möglichen Verschärfung der Corona-Auflagen bleiben in der Kritik. Aus Ärzte und Lehrerschaft hieß es, mit der Vertagung einer Entscheidung sei wertvolle Zeit vertan worden. Auf konkrete Maßnahmen hatten sich beide Seiten gestern nicht einigen können, sondern lediglich auf Appelle. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 14.419 neue Fälle gemeldet. Das sind etwa 1.000 weniger als am vergangenen Dienstag.
Dauerstress Corona. Zwischen Kanzleramt und Ländern knirscht es. Neue Kontaktbeschränkungen sofort, mehr Schulunterricht zu Hause. Einige Länderchefs fühlten sich durch die Beschlussvorlage von Kanzlerin und Kanzleramt düpiert.
Ich halte nichts von einer Salamitaktik. Wir haben gesagt, das muss gestern eine Zwischenbilanz sein und Ende November, also nächste Woche, Mitte nächster Woche, brauchen wir dann ein Gesamtkonzept für Dezember und Januar. Denn man kann nicht im Wochenrhythmus die Schrauben anziehen.
So blieb es bei Appellen. Die Kanzlerin machte heute im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung aus ihrer Ungeduld keinen Hehl.
Dass es manchmal etwas zu langsam geht, das bedauere ich. Das will ich auch ganz offen sagen. Wenn man früher agiert, kann man schneller dann auch wieder rausgehen aus den Beschränkungen.
Laut Bundesregierung infizieren sich zurzeit viele junge Menschen. Deshalb hatte das Kanzleramt vorgeschlagen, in höheren Klassenstufen die Anzahl der Schüler zu halbieren, Wechselunterricht einzuführen, mehr Schüler von zu Hause aus lernen zu lassen. Die Länder machten dabei nicht mit.
Wir hatten am 12. November hatten wir deutschlandweit 106 Schulen, die geschlossen waren. Das hört sich dramatisch an, 100 Schulen. Es bewegt sich aber im unteren Promillebereich aller Schulen, die wir bundesweit haben. Und das Gleiche ist dann eben auch der Fall umgerechnet auf die infizierten Schülerinnen und Schüler.
Völliges Unverständnis bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Ich finde das abenteuerlich. Man muss doch jetzt in die Zukunft planen. Und wenn man zu lange wartet, dann kommt ein Shutdown, wie wir es in Österreich sehen. Warum nicht diesen Weg des Wechselunterrichts gehen, wie ihn das RKI empfiehlt?
Auch der bayerische Ministerpräsident sieht hier Handlungsbedarf.
Wir müssen nochmal genau überprüfen, in welchen Bereichen, welche Jahrgänge ein besonders hohes Infektionsgeschehen da ist. Wie können wir Lehrerinnen und Lehrer besser schützen?
Schon kommenden Mittwoch steht das Thema wieder auf der Tagesordnung beim nächsten Corona-Gipfel.
Während in Deutschland noch über die Verschärfung der Corona-Auflagen beraten wird, ist im Nachbarland Österreich ein erneuter Lockdown in Kraft getreten. Die Regierung begründete dies mit stark gestiegenen Infektionszahlen. Die Krankenhäuser stünden kurz vor der Überlastung. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nur aus triftigem Grund verlassen. Nachts gilt eine Ausgangssperre. Die meisten Geschäfte bleiben geschlossen, Schulen bieten Notbetreuung an.
Eine Grundschule mitten in Wien am Morgen. Von den 200 Schülerinnen und Schülern sind 80 erschienen. Von Notbetreuung kann da keine Rede mehr sein, sagt die Rektorin. Sie rechnet in den nächsten Tagen mit noch mehr Auslastung. Kinder, deren Eltern arbeiten oder die zu Hause nicht am Online-Unterricht teilnehmen können.
Im ersten Lockdown war es ganz wichtig, dass möglichst viele Kinder zu Hause bleiben und es gab sozusagen nur eine Notbetreuung. Jetzt ist es schon die klare Aussage, wenn Sie Hilfe brauchen, wenn Sie die Schule als Unterstützung brauchen, dann schicken Sie die Kinder.
Während Schulen im Ausnahmezustand arbeiten, müssen Geschäfte von heute an für 3 Wochen schließen. Ausgenommen davon sind nur Lebensmittelläden, Drogerien und Apotheken. Scharfe Kritik am Corona-Management der Bundesregierung kommt von den Oppositionsparteien. Man habe die Maßnahmen im Sommer zu schnell gelockert und jetzt zu spät gehandelt, sagt SPÖ-Chefin Randy Wagner. Diesmal müssten auch nach dem Lockdown weiterhin strenge Regeln gelten.
Es braucht natürlich die Eigenverantwortung der Menschen, die die Maßnahmen mittragen. Aber Menschen müssen auch mitgenommen werden. Mit einer klaren, verständlichen, vertrauensvollen Krisenkommunikation. Das war in den letzten Wochen nicht so ganz geglückt aus meiner Sicht. Da ist viel Vertrauen auch verloren gegangen.
Die Zahl der Neuinfektionen lag zuletzt bei knapp 6.000 pro Tag. Viele Kliniken kämpfen bereits mit Engpässen. Auf den Straßen Wiens dagegen heute ein entspanntes Bild. Anders als im ersten Lockdown relativ viel Betrieb. Parks bleiben geöffnet, Spazierengehen erlaubt.
Mit Beginn des zweiten Lockdowns sorgen sich die Menschen in Österreich, wie es danach weitergeht. Denn wenn die Zahl der Neuinfektionen nicht sinkt, könnten die Maßnahmen verlängert werden. dann wäre nicht nur das Weihnachtsgeschäft in Gefahr, sondern die Skisaison im Tourismusland Österreich. Und Bundeskanzler Sebastian Kurz hat heute einen dritten Lockdown nicht ausgeschlossen.
Wie in Österreich nimmt auch in Deutschland die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken deutlich zu. Mit Blick auf das sogenannte Triage-Verfahren bei möglichen Behandlungsengpässen sind jetzt mehrere Klägerinnen und Kläger vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, unter ihnen eine Richterin. Sie wollen erreichen, dass die Entscheidungskriterien, wer im Notfall eine überlebensnotwendige Therapie erhält und wer nicht, gesetzlich geregelt werden und nicht wie im Moment durch Leitlinien.
Zu viele Covid-19-Patienten, zu wenige Intensivbetten. Italien im Frühjahr. Ärzte mussten auswählen, wer beatmet wird, die Triage anwenden. Diese Bilder hat Nancy Poser nicht vergessen. Die Richterin aus Trier hat eine Muskelerkrankung und sitzt im Rollstuhl. Sie fürchtet, keinen Behandlungsplatz zu bekommen, sollte sie bei hohen Infektionszahlen ernsthaft erkranken.
Also vor der Triage habe ich Angst. Nach den Kriterien, die dort empfohlen werden, sind im Prinzip Menschen mit einer Behinderung aufgrund dieser Gebrechlichkeitsskala allein schon so bepunktet, dass sie einen schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand haben und damit im Zweifel zurückstehen müssen.
Für die Triage haben mehrere Fachgesellschaften Leitlinien erarbeitet. Ausschlaggebend sind die Überlebenschancen eines Patienten. Das gilt für alle Intensivpatienten, nicht nur für Covid-19-Fälle. Die Triage-Entscheidung treffen immer mindestens 2 Intensivfachärzte. In den Leitlinien sehen Poser und ihre Mitstreiter einen Verstoß gegen die Menschenwürde und ihr Recht auf Chancengleichheit. Sie wollen eine gesetzliche Regelung.
Das Gericht soll ja hier die Politik verpflichten, eine bestimmte Gruppe von Menschen besser zu schützen. Solche Verfassungsbeschwerden hat Karlsruhe schon häufiger zurückgewiesen. Mit dem Argument, Schutz, ja, aber wie der genau aussieht, das darf der Gesetzgeber erstmal selbst entscheiden. Das schreiben die Richter eher selten im Detail vor.
Das Gericht hat die Beschwerde als nicht unbegründet eingestuft und prüft sie. Bund, Länder und Fachleute sollen zunächst Stellung nehmen.
Bei einem Autogipfel berät zur Stunde Kanzlerin Merkel mit der angeschlagenen Branche über die Lage in der Corona-Krise und den Klimaschutz. Bereits vor der Videokonferenz sprachen sich Vertreter der Großen Koalition dafür aus, die erhöhten staatlichen Kaufanreize für Elektroautos zu verlängern. Die sogenannte Innovationsprämie solle bis 2025 fortgesetzt werden, sagte Umweltministerin Schulze. An den Beratungen nehmen auch Bundesländer und Gewerkschaften teil.
Nicht nur reine Elektroautos fördern, sondern auch sogenannte Plug-in-Hybride und andere alternative Antriebe. Das war dem Bundesverkehrsminister wichtig. Ganz gleich, ob es um Pkw oder Laster geht. Nach den Vorgesprächen zum Autogipfel zeigt er sich zufrieden.
Mir ist wichtig, dass wir die Technologieoffenheit fixiert haben, dass wir zum Thema Innovationsprämie einen sehr guten Fortschritt erreicht haben.
Die Innovationsprämie ist Teil der Förderung von Elektroautos, die der Bund bis 2025 verlängert. Zudem gibt es eine Abwrackprämie für ältere Lkw, auch wenn dafür ein schadstoffarmer Diesel gekauft wird. Und 1 Milliarde Euro für einen sogenannten Zukunftsfonds Autoindustrie. Die Umweltministerin sieht große Fortschritte.
Das wird den Schub für die Elektromobilität noch mal deutlich verstärken. Und es hilft uns im Verkehrssektor beim Klimaschutz.
Die Grünen kritisieren, dass die Förderung aus Steuergeldern bezahlt wird und fordern stattdessen,
dass Leute, die große, teure Autos kaufen, die überproportional viel CO2 ausstoßen, entsprechend etwas mehr bezahlen und dieses Geld dafür eingesetzt wird, die Prämie für Null-Emissionsautos auszuzahlen.
Die Autoindustrie verweist auf ihren Beitrag trotz Corona-Krise.
Die deutsche Automobilindustrie investiert in den nächsten Jahren rund 150 Milliarden Euro in Elektroautos, in Hybride, in die Digitalisierung und in neue Batteriezellen.
Zusätzlich will der Bund die Transformation der Autoindustrie mit einer weiteren Milliarde fördern. Davon sollen auch die Zulieferer profitieren, die teilweise stark vom Verbrennungsmotor abhängig sind.
Ungeachtet scharfer Kritik des französischen Präsidenten Macron hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ihren sicherheitspolitischen Kurs bekräftigt. In einer Grundsatzrede blieb die CDU-Politikerin heute bei ihrer Position, dass Europa sich auf absehbare Zeit nicht ohne die USA verteidigen könne. Es gäbe keine Gewähr für Sicherheit, Stabilität und Wohlstand ohne die NATO und die USA. Macron hatte dagegen für europäische Souveränität in Verteidigungsfragen plädiert.
Das Bekenntnis von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zur transatlantischen Partnerschaft könnte lauter nicht sein. Die USA seien der wichtigste Verbündete in der Sicherheitspolitik. Sie stellten derzeit 75% aller NATO-Fähigkeiten wie Raketenabwehr, Luftaufklärung oder Satellitenkommunikation. Damit die USA sich auch weiterhin für die Verteidigung Europas interessierten, müsse Deutschland mehr für die eigene Sicherheit tun.
Deutschland und Frankreich wollen, dass die Europäer künftig selbstbestimmt und wirkungsvoll agieren können, wenn es darauf ankommt. Wir wollen gemeinsam, dass Europa für die USA starker Partner auf Augenhöhe ist und kein hilfsbedürftiger Schützling.
Dafür brauche es mehr Geld für die Verteidigung und bessere finanzielle Planbarkeit. Außerdem müsse Deutschland die europäischen Fähigkeiten in der NATO und der EU aufbauen. Der sicherheitspolitischen Analyse stimmt der Koalitionspartner SPD weitgehend zu.
Was mir ein bisschen gefehlt hat, war die Perspektive, wie wir aus einer Eskalationsdynamik in Europa wieder herausfinden, wie wir Dialog, Vertrauensbildung, Rüstungskontrolle und Abrüstung wieder auf die Agenda setzen können.
Auch stellt sich die Frage, was Deutschland realistisch leisten kann. Um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ist es immer noch schlecht bestellt.
Wenn es dann tatsächlich um die Umsetzung geht, und da gehe ich gleich auf das Thema Material mit ein, da sind wir nicht wirklich vorangekommen, nach wie vor. Wir haben keine einzige Kampftruppenbrigade derzeit voll einsatzbereit und das ist nach wie vor ein Armutszeugnis.
Und wenn Deutschland, wie heute von Kramp-Karrenbauer angekündigt, künftig auch Flagge im Indopazifik zeigen will, um Freunde in Australien, Japan oder Südkorea zu unterstützen, dann braucht auch die Marine absehbar mehr Kapazitäten.
Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Kaffier ist zurückgetreten. Der CDU-Politiker war in den vergangenen Tagen wegen eines Waffenkaufs 2018 bei einem Händler mit Verbindungen zur rechtsextremen Szene unter Druck geraten. Kaffier erklärte, nicht der Erwerb der Waffe sei ein Fehler gewesen, sondern sein Umgang mit der Affäre. Er habe nicht mehr die nötige Autorität für sein Amt. Mit seinem Rücktritt wolle er auch seine Familie schützen. Fast ein Jahr nach dem spektakulären Juwelenraub im grünen Gewölbe in Dresden gelang der Polizei offenbar ein wichtiger Ermittlungserfolg. Gegen drei Tatverdächtige wurde am Nachmittag Haftbefehl erlassen. Zwei weitere mutmaßliche Täter sind noch auf der Flucht. Die Männer wurden im Zuge einer groß angelegten Polizeiaktion mit mehr als 1600 Beamten in Berlin gefasst. Sie gehören zu einer polizeibekannten arabischstämmigen Großfamilie. Von der Beute fehlt bis jetzt aber jede Spur. Der Klimawandel wird für die Menschheit immer bedrohlicher, warnt der Weltkatastrophenbericht von Rotem Kreuz und Rotem Halbmond. Nach ihren Erkenntnissen gingen fast 80% der Naturkatastrophen im vergangenen Jahr darauf zurück. Mehr als 97 Millionen Menschen waren von Hitzewellen, Unwetter und Überschwemmungen betroffen. Leidtragende sind meist die ärmsten Länder, etwa Teile Afrikas, Afghanistan und Myanmar.
Wirbelsturm Jutta zieht über die Karibikküste hinweg mit Windgeschwindigkeiten um 250 Kilometer pro Stunde, traf er auf das Festland. Sturmschäden und Überschwemmungen sind die Folge. Berichte über Tote und Verletzte liegen bislang nicht vor. Zehntausende Menschen hatten vorsorglich ihre Häuser verlassen. Jutta ist bereits der zweite schwere Hurrikan in diesem November. Die Region hatte sich noch nicht von den Folgen des letzten Sturms erholt.
In der UEFA Nations League trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft heute Abend in Sevilla gegen Spanien an. Schon ein Unentschieden würde genügen, um den Gruppensieg zu erlangen.
Zum Jahresabschluss der Nationalmannschaft geht es noch um etwas. Um den Gruppensieg in der Nations League und die damit verbundene Teilnahme am Finalturnier. Bundestrainer Joachim Löw will auch das achte Länderspiel 2020 ungeschlagen überstehen und mit einem positiven Resultat in die lange Winterpause gehen. Die DFB-Auswahl vermeldete am Nachmittag noch eine letzte, komplett negativ verlaufende Corona-Testreihe, sodass alle Akteure eingesetzt werden können. Von Anfang an dabei ist der zuletzt gesperrte Toni Kroos, der ins zentrale Mittelfeld rückt. Zusammen mit Leon Goretzka, der den etwas offensiveren Part übernimmt. Defensiv ebenfalls wieder dabei ist Robin Koch, der zuletzt zweimal überzeugt hatte. Deutschland hat in den letzten 20 Partien immer mindestens ein Tor erzielt, die längste Serie in der Ära Löw seit 8 Jahren. Die heute durch die schnellen Spitzen Gnabry, Sané und Werner um eine weitere Partie verlängert werden soll. Das erste überträgt Spanien-Deutschland im Anschluss an die Tagesschau.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 18. November.
Ein Hoch über dem Alpenraum sorgt nach Nebelauflösung vielerorts für Sonnenschein. Außerdem lenkt es sehr milde Luft heran. Heute Nacht lockert es von Süden auf. Es bildet sich allerdings gebietsweise Nebel. Im Norden und Osten viele Wolken und etwas Regen. Diese Wolken verschwinden im Laufe des Tages und machen der Sonne Platz. Die scheint im Westen und Süden nach Nebelauflösung häufiger. Im Donauumfeld sowie am Bodensee kann es aber den ganzen Tag über trüb bleiben. Im Norden heute Nacht um 10 Grad oder etwas darüber, im südlichen Bergland leichter Frost. Im Dauernebel morgen einstellige Werte am Nordrand, der Eifel bei Föhn nahe 20 Grad. Am Donnerstag wechselhaft und windig, im Norden einzelne Sturmböen. Am Freitag deutlich kühler, dazu mal Sonne, mal Wolken und stellenweise Schauer, im Bergland fällt Schnee. Am Samstag wird es zumindest im Süden wieder freundlicher.
Die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni melden sich in der Halbzeitpause des Fußball-Länderspiels. Darin Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe, Berliner Clanmitglieder unter Verdacht und Rücktritt nach umstrittenem Waffenkauf. Warum Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Cafier nun doch Konsequenzen zieht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.